Vater, dir allein sei die Ehre. Dir allein sei aller Lobpreis. Und du siehst jedes einzelne Herz. Du weißt, was jedes einzelne Herz bewegt heute Morgen. Du weißt, was jeder einzelne braucht heute Morgen, Herr. Du bist da. Und du berührst jeden Einzelnen. Du kennst jeden Einzelnen, Herr. Wir danken dir für dein Reden, Herr, für dein Wort, für deine Begegnungen heute Morgen, Herr. Halleluja, Jesus. Ehre und Dank sei dir. Amen. Amen. Schön, dass wieder so viele da sind, so wie ich vorher schon sagte in den Ansagen. Ist ja immer Urlaubszeit, Ostern, Pfingsten, Sommerferien stehen auch schon in ein paar Wochen wieder an. Und Urlaubszeit, jeder geht so hin und wieder mal in Urlaub. Unzählige Personen zu verschiedenen Zeiten. Man merkt es dann auch in unseren Reihen, dass es etwas abgespeckt ist, dass nur noch ein paar wenige da sind. Und jede Jahreszeit bringt etwas anderes mit sich. Mir persönlich ist der Frühling und der Sommer eigentlich am liebsten. Herbst ist auch schön, wenn sich so das ganze Laub verfärbt, wenn die Wälder ganz andere Farben annehmen. Winter ist so eher ein bisschen trostlos. Winter hat auch seine schönen Seiten. Die Guzle zu Weihnachten. Bis Weihnachten. Hat auch seine guten Zeiten, aber für mich ist so Frühling und Sommer eigentlich die Jahreszeit, die ich am meisten genieße. Vor allem das Frühjahr, wenn man dann merkt, es fängt so alles wieder an zu sprießen, alles wird grün. Das weckt so ein bisschen auch Lebensmut in einem und macht einem so richtig Freude, draußen in den Wäldern rumzulaufen und zu schauen, was sprießt denn jetzt alles, was wächst gerade. Die Bäume werden wieder voller, werden grüner. Und ich sag euch mal eins, auch der Regen, der jetzt gerade da ist, hat was für sich. Wir haben neulich überlegt, letztes Jahr um die Jahreszeit war es sehr heiß und da ist im Garten eigentlich schon alles verbrannt. Und dieses Jahr, bei dem schönen Regen, da kommt man mit dem Rasenmäher gar nicht hinterher, weil das Gras so sprießt, dass du eigentlich jeden dritten Tag Rasen mähen könntest. Vielleicht muss ich mir doch mal einen Mähroboter einstellen hier. Aber es ist einfach schön zu sehen und jede Jahreszeit hat etwas für sich. Und auch gerade jetzt im Frühjahr, im Sommer, alles ist grün, die Sonne scheint und die Bäume bieten doch einen herrlichen Schatten, wenn man im Wald draußen unterwegs ist, wenn es warm ist, die Blumen blühen. Der Sommer ist auch die Zeit, wo die meisten eigentlich so in Urlaub fahren, wo man zur Ruhe kommt, freie Zeit genießt und sich an der Schöpfung erlabt, sage ich jetzt mal. Wo man so wie richtig aufsaugen kann, wie sich die Schönheit entwickelt, wie sich die ganze Schöpfung entwickelt. Warum gehen wir eigentlich in den Urlaub, habe ich mich mal gefragt. Für was brauchen wir das eigentlich? Also wer von euch würde denn freiwillig den Urlaub im Büro verbringen? Wer von euch würde freiwillig den Urlaub in der Industriehalle verbringen? Keiner. Jeder geht raus, geht wohin, sucht sich irgendwas aus. Und warum machen wir das? Weil wir abschalten möchten. Wir möchten was anderes sehen. Wir möchten Abstand bekommen von der Arbeit, vom Alltag. Möchten einfach mal die Seele baumen lassen und den persönlichen Akku aufladen. Richtig? Wem geht's nicht so? Im Urlaub einfach mal den Akku aufladen. Man kommt aus dem Urlaub zurück und alles ist so, oh, jetzt habe ich wieder richtig Kraft. Wir haben keine Verpflichtungen, keinen definierten Tagesablauf, wenn wir im Urlaub sind. Okay, es gibt vielleicht welche, die takten auch ihren Urlaub durch. Da muss alles geplant sein, bis auf die letzte Minute. Es gibt welche, die gehen einfach in Urlaub und überlegen dann vor Ort, was machen wir jetzt, was machen wir heute, machen wir heute einen Chilltag, machen wir heute einen Strandtag, machen wir heute einen Bergtag, wie auch immer. Egal wie ihr euren Urlaub macht, er dient dazu, euren Akku aufzuladen, oder nicht? Einfach wieder neue Kraft tanken und das alles lässt unseren Körper wieder neu vorankommen. Wir atmen auf, wenn wir die Schöpfung betrachten und genießen. Wir wollen alle Schönheit sehen, das macht uns wirklich glücklich. Wir besteigen unterschwitzen hohe Berge und auf einem Gipfel zu stehen und die mächtigen Berge zu bestaunen. Und wer schon mal oben auf dem Gipfel war und so über alles drüber schauen kann, da sieht man schon mal, wie die Schöpfung aufgebaut ist. Was Gott so alles tun kann und wie schön das doch ist. Manche fahren ans Meer und betrachten schöne Sonnenuntergänge. Manche stehen sogar extra bald auf, um den Sonnenaufgang zu betrachten, den sie hier vielleicht nicht so sehen. Wir stürzen uns ins kühle Wasser, tanken auf. Wo immer wir Schönheit sehen und staunen, da bricht es aus uns heraus. Oh, das ist schön, das tut gut. Mann, das macht richtig Spaß. Jeder hat so seine eigene Art, wie er den Urlaub verbringt. Und es würde etwas fehlen, wenn wir es nicht machen würden. Es würde uns etwas fehlen, wo wir hingehen können, was anderes sehen und Kraft zu tanken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euren Urlaub plant, wie ihr das macht. Ich möchte euch einfach mal mit hineinnehmen, wie wir das so machen. Wir überlegen erstmal so, je nachdem, wer alles mitgeht, als Family, wo gehen wir denn überhaupt hin dieses Jahr? Welches Land interessiert uns? Wo wollen wir in welche Richtung gehen? Gehen wir in Süden? Gehen wir in Norden? Wir sind eher so die Südgänger. Aber wo gehen wir hin? Und wenn wir uns dann auf einen Ort, auf eine Region festgelegt haben, dann fangen wir an, über verschiedene Suchportale eine Location zu suchen. Ferienwohnung, Ferienhaus, Mobile Home, Campingplatz, Zelt, was auch immer. Manche in unserer Familie sind nicht so für Zelten. Die haben andere Vorlieben. Aber das ist auch gut so. So hat jeder seinen Teil. Aber wir fangen an zu suchen und dann suchen wir raus, so verschiedene Locations. Wo können wir denn hingehen? Und wir betrachten immer so erstmal die Bilder. Wir schauen erstmal die Bilder an im Internet. Wie sieht denn dieses Ferienhaus, die Ferienwohnung aus? Ist die Einrichtung schön? Hat es genug Zimmer? Hat es genug Betten? Wie sieht es so alles aus? Dann schauen wir ungefähr mal auf der Karte, wo liegt denn das Ganze? Ist es vielleicht zu weit entfernt vom Meer? Oder liegt es ganz nah am Meer? Was hat es denn da in der Nähe? Und je nachdem, für was wir uns denn entscheiden, nehmen wir das. Aber wir suchen es immer anhand der Bilder aus. Gut, dieses Jahr haben wir den Vorteil, wir fahren wohin, wo wir schon mal waren. Da wissen wir, wie es aussieht. Wir wissen, was es in der Umgebung gibt. Wir gehen eigentlich genau ins gleiche Haus, nur ein Stockwerk oben drüber. Schon mal ein Vorteil. Man kennt sich in der Gegend aus. Aber oft ist es so, wir kennen uns eben nicht aus. Wir machen eine Suche anhand von Bildern. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber so machen wir es. Und das, was uns am besten gefällt, das nehmen wir dann. Und bei mir fängt es dann immer so an, du hast dir was rausgesucht, dann lass es erstmal liegen, weil es dauert ja ein bisschen, bis der Urlaub kommt. Aber dann fängst du irgendwann an zu überlegen, wenn es so in großen Schritten näher kommt. Ui, hoffentlich sieht dies auch wirklich so aus wie auf den Bildern. Also egal, was ich schon gebucht habe, mir geht es jedes Mal so, ich überlege mir, sieht es dann auch wirklich so aus wie auf den Bildern? Weil wir wissen, Bilder können manipuliert sein, können schön aussehen und du kommst vor Ort und denkst, ach du meine Güte, das haben wir rausgesucht. Gut, meine Frau schaut immer noch nach den Rezessionen, das vernachlässige ich immer etwas. Sie schaut da danach. Aber auch Rezessionen können manipuliert sein im Internet. Also wir müssen uns rein auf das verlassen, was wir sehen und vor Ort sehen wir dann, ob es dann auch wirklich so ist. Dann kommst du dahin, alles ist super. Wenn die Unterkunft stimmt, die Umgebung stimmt, ist der Urlaub top. Richtig? Nicht? Okay. Also für mich ist es in Ordnung. Wenn das alles stimmt, ist es gut. Aber es kann ja auch mal sein, die Unterkunft ist super und die Umgebung ist so, Also das Haus woanders wäre auch schön. Nicht gerade hier in der Gegend, aber woanders wäre es schon schön. Und denkst so, ja gut, man kann drüber wegsehen, sind ja nur 14 Tage oder so, wo wir dort sind. Dann geht's ja noch. Aber es kann ja auch unter Umständen sein, die Umgebung ist schön und die Unterkunft wollt ihr eigentlich nicht. Wollt ihr eigentlich nicht. Wir haben das selber mal so erlebt. Wir haben Urlaub gebucht. Bilder waren eigentlich soweit in Ordnung. Wir haben gesagt, das buchen wir. War am Gardasee. Frank kennt die Location. Und wir kamen hin. Ja, und dann haben wir erstmal erklärt bekommen, dass dieses Zimmer, das wir gebucht haben, nicht zur Verfügung steht. Denn da wurde irgendwo vor ein, zwei Wochen davor wurde da randaliert und das Zimmer wurde zerlegt und die mussten das jetzt erst renovieren. Und sie haben uns umverlegt in ein anderes Zimmer oder in eine andere Ferienwohnung. Also, dass wir keine Taschenlampe da drin gebraucht haben, war alles, weil es war so dunkel in dieser Ferienwohnung. Es war eigentlich richtig deprimierend, als wir da reingekommen sind. Und du hast gedacht, ja, die Umgebung ist zwar schön in Riva, aber die Location, nee, das brauchst du nicht. Da kannst du dich nicht wirklich erholen. Und es war für uns auch so, dass wir dann irgendwann gesagt haben, es hat angefangen zu regnen und wir haben den Urlaub dann abgebrochen, weil wir gesagt haben, das müssen wir uns hier eigentlich nicht antun. Dann machen wir lieber noch ein, zwei Tage zu Hause was und können uns da erholen. Denn einen Erholungsfaktor braucht man ja schon auch noch, wenn man im Urlaub ist. Urlaub ist ein kurzer Abschnitt, ein Teil unseres Lebens, aber jeder Urlaub geht vorbei und der nächste kommt und man freut sich immer wieder schon auf den nächsten. Aber was mir so bewusst wurde in diesem Thema Urlaubsdomizil raussuchen und in Urlaub gehen, wo ein kurzer Abschnitt ist, wo wir unsere Kraft auftanken, ist, wie sieht es eigentlich mit uns Menschen aus? Wie sieht es eigentlich mit uns aus, wenn wir dieses Bild auf Menschen spiegeln? Und wie zeigen wir uns nach außen? War für mich ein ganz klarer Satz für heute Morgen. Und ich habe euch da mal was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das alles sehen könnt. Also die Illustration habe ich ein bisschen abgespiegelt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die waren in einem anderen Zusammenhang auf einem Kongress, wo wir waren, aber sie hat mich so beeindruckt, dass ich sie mit reinnehme. Ich habe euch erzählt, dass wir Urlaubsdomizile anhand Bilder raussuchen. Und wenn ihr euch so ein Bild anschaut, da will man doch gleich in Urlaub gehen, oder? Blumen sprießen, der Fluss im Hintergrund, Fahrräder und lädt einfach dazu ein, dort zu schauen, was es dort an Dingen zu erleben gibt, was es dort für Feriendomizile gibt. Und oft ist es mit uns Menschen genauso. Wir haben so ein Bild nach außen, zu Mitmenschen um uns herum, zu anderen, die da sind. Gegenüber Menschen wollen wir uns vollkommen zeigen. Oder es ist auch die Frage, wie zeigen sich andere Menschen uns? Zeigen sie uns auch solche Bilder? Zeigen sie uns vollkommene Sachen? Social Media, habe ich gemerkt, ist ganz gefährlich. Auf Social Media werden immer die schönen Sachen des Lebens gezeigt. Es wird gezeigt, wo man hin in Urlaub fährt. Es wird gezeigt, was es zu essen gibt, wo man feiern geht, was man alles erlebt. Aber wie viel wird uns gezeigt von Dingen im Leben, die nicht so gut sind? Wie viel wird uns gezeigt von Dingen, die nicht so gut laufen? Es wird uns immer alles schön dargestellt, wie alles gut aussieht, wie alles perfekt ist. Aber keiner zeigt so von sich, was nicht so gut läuft. Wo wir unsere Kämpfe haben, wo wir anfangen, Dinge zu hinterfragen, wo es nicht so gut läuft. Sehen wir Menschen als schönes Bild? Sehen wir uns, zeigen wir uns als schönes Bild? Oder lassen wir Menschen Einblick gewähren in unser Innerstes? Wo es vielleicht auch mal so aussehen kann. Manche haben Freude am Puzzeln. Ich bin jetzt nicht so der Puzzle-Fan. aber manchen macht das echt Spaß, die können da stundenlang Zeit damit verbringen. Aber es zeigt ein Bild, wie es in unserem Leben aussehen kann. Es zeigt ein Bild, wie dein Leben sein kann im Innern. Nach außen hin zeigen wir ein schönes Bild, aber im Innern ist es gar nicht so. Der Inhalt hat oft ein Chaos. Ein Chaos in unserem Innern, das wir aber nach außen gar nicht zeigen wollen, weil wir denken, wenn ich das jemand zeige, der denkt ja, ich bin ja überhaupt nichts wert, ich kann überhaupt nichts. Wir verstecken diese Dinge hinter einem schönen Bild. Aber wir wissen oder sollten uns Gedanken darüber machen, wie wir solche Dinge in Ordnung bringen, wie wir solche Dinge verändern können. Und Menschen verstecken sich hinter Fassaden. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn wir bei Menschen genau diese Not sehen? Also zum einen bei uns selber, aber was passiert, wenn wir anfangen, bei Menschen nicht nur das Äußere zu sehen, sondern das Innere zu sehen? Wenn sich Menschen uns gegenüber öffnen und zeigen, hey, bei mir ist gar nicht alles so toll, bei mir glänzt gar nichts. Und ich wurde daran erinnert, eine Stelle aus 1. Mose 16, Vers 13, wo drin steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht jeden Einzelnen. Auch wenn wir es uns oft gar nicht bewusst sind. Gott sieht jeden Einzelnen. Und ich hatte da auch schon mal eine Predigt drüber gehalten, die könnt ihr euch gerne noch anschauen. Das war die Jahreslosung. Ich glaube vorletztes Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der nicht die Augen zumacht. Und Gott ist ein Gott, der nicht nur das sieht, was wir nach außen zeigen, sondern Gott ist ein Gott, der genau das sieht, im Inneren. Und ich habe mich gefragt, wie oft fühlen sich Menschen allein, verletzt, ziehen sich zurück, lassen niemand an sich ran, aber nach außen hin wirkt alles, wie wenn alles in Ordnung ist. Ich erlebe das oft bei meiner Arbeit, da gibt es bestimmte Charaktere von Menschen, wo du merkst, wenn da ein Punkt angetriggert wird, dann drehen die total am Rad. Da drehen die total durch und die können sich selber gar nicht mehr so richtig in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Personen kennt. Aber das siehst du, die ganze Zeit ist alles in Ordnung und man sagt, es ist alles gut, perfekt, super. Und dann kommt dieser Punkt und dann ist alles anders. Oftmals zeigen die Menschen dann ihre Emotionen. Oftmals ziehen sie sich zurück. Atmen tief durch. Und dann kommen sie wieder, wenn wir nichts gewesen wären. Und du denkst, what? Ich habe dich gerade ganz anders erlebt am Telefon, wie du mit jemandem gesprochen hast. Jetzt gehst du 5 Minuten auf die Toilette und kommst zurück, wie wenn nichts gewesen wäre. Und ich sage, hä? Wie? Und immer mehr frage ich mich, wie sowas zustande kommen kann. Weil wir Dinge einfach nicht angehen in unserem Leben. Und wir erleben es gerade in unserem persönlichen Umfeld, wenn ein Mensch wirklich in Not ist, wie wir unterschiedlich mit den Themen umgehen. Sind wir bereit, aus unserer Komfortzone herauszugehen? Sind wir erstmal bereit, unsere Komfortzone zu verlassen und unser Leben in den Griff zu kriegen und dann unsere Komfortzone zu verlassen, um anderen Menschen zu helfen? Und ich habe den Titel meiner Predigt heute gewählt, bist du echt? Und diese Frage stelle ich mir selber. Diese Frage stelle ich mir selber, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn ich mit Menschen rede, bin ich echt gegenüber Menschen? Bin ich derjenige, den Gott so sieht, gegenüber den Menschen? Bin ich echt gegenüber anderen, die mit mir im Gespräch sind, der mich fragt, wie geht's dir? Gut. Oder bin ich derjenige, der mich, wenn er mich fragt, wie geht's dir, dem ich dann erzähle, wie es mir wirklich geht? Bin ich echt? Eine Frage, die ich mir stelle. Und wir sind gerade eben in dieser Situation, wie ich schon sagte, wenn es in einem persönlichen Umfeld eine Person in Not gibt. Inwieweit bin ich bereit, mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen? Und meine Frau hat ein sehr, sehr barmherziges Herz. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, barmherziges Herz, aber ich nenne es einfach mal so, weil es dieser Ausdruck ist. Sie ist so barmherzig, sie sieht überall die Not, sie will helfen, sie geht hin. Oh, ist Essen runtergefallen. Vielleicht könnt ihr geschwind. Silas. Schon wieder aufgehoben. Guten Appetit. Meine Frau, wenn du mit der unterwegs bist, die möchte jedem helfen. Also wenn wir schon in England oder so unterwegs waren und die Obdachlosen dir begegnen, sie will jedem helfen. Und ich habe auch schon mal ein Beispiel gebracht. Wir waren in England unterwegs, wir haben uns eine Pizza geholt. Meine Frau sieht einen Mensch am Wegrand sitzen, der Hunger hat, und sie drückt ihm den Pizzakarton in die Hand. Wir laufen weiter und irgendwann fragen meine Kinder, wo ist die Pizza hin? Wo ist die hin? Ja, meine Frau hat die Not gesehen, der hat Hunger, und in dem Moment hat sie einfach, zack, egal. Oder sitzt ein anderer Mensch direkt vor einem Donutladen, sie geht rein, holt zwei Donuts, drückt ihm die Tüte in die Hand. Ah, danke für den Hinweis. Bild drehen. Nicht, dass sich jemand irritiert fühlt. Ihr dürft mir ruhig Hinweise geben, wenn was nicht stimmt. Meine Frau ist der barmherzige Samariter in unserer Ehe. Und ich möchte euch den folgenden Text vorlesen. Lukas 10, Vers 29 bis 37. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Es geht um die Pharisäer, die mit Jesus am Ort saßen und fragten: Wer ist denn mein Nächster? Wem soll ich denn Gutes tun? Und Jesus nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab, fiel unter Räuber, die ihn auch ausgezogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Okay. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in die Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Es waren 2 Personen, der Priester und der Levit, die kamen, haben den Menschen in Not gesehen und gingen an der entgegengesetzten Seite vorbei. Da lag er und sie gingen einen Bogen drumherum. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, wer von diesen 3 Personen bin ich in dieser Stelle? Ich bin schon auch mal Samariter. Mal. Nicht immer. Ganz im Gegensatz zu meiner Frau. Die sieht nicht nur das Äußere. Meine Frau hat die Fähigkeit, immer gleich hinter die Fassade zu schauen und zu sehen, was in den Menschen vorgeht. Und Jesus wurde gefragt, Jesus fragte, was meinst du, wer von diesen 3 der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du ebenso. Und ich habe mich das wirklich gefragt, wer von diesen dreien bin ich? Wer bin ich? Und Angie und ich kamen wirklich vor kurzem an eine Situation, wo wir uns so richtig in die Haare bekommen haben. Haben wir schon lange nicht mehr erlebt, sowas. Und ich bin da offen zu euch, ich bin da ehrlich zu euch. Ich teile euch da mein Herz. Wir haben uns echt gezofft über ein Thema. Sie kam zu mir und sagte, du, da ist jemand in Not. Wir müssen helfen. Jetzt. Sofort. Wir können nicht mehr warten. Und wisst ihr, was ganz gefährlich ist, wenn man zu mir sagt, lass dir nicht zu lange Zeit, aber nimm dir ein paar Tage Zeit. Ich nutze die Zeit aus. Wenn man zu mir sagt, du hast 7 Tage Zeit, eine Entscheidung zu treffen, dann werde ich die am 7. Tag treffen. Aber nicht am 1., 2., 3., 4., 5., 6., sondern am 7. Das ist eine Baustelle von mir. Da kann ich an mir arbeiten. Aber wenn jemand zu mir sagt, du hast so lange Zeit, eine Entscheidung zu treffen, dann werde ich auch so lange mir die Zeit nehmen und überlegen. Aber meine Frau hat gesagt, Achtung, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben keine Zeit, lange zu überlegen. Nimm dir nicht zu lange Zeit. Und am nächsten Tag, und meine Frau weiß es jetzt übrigens nicht, was ich sage, aber sie schaut wahrscheinlich zu, krankheitsbedingt zu Hause heute. Sie sagte zu mir, weißt du, es ist einfacher, 1.000 Euro einer Person in die Hand zu drücken, als jemanden jetzt in Not zu helfen, zu dir herzuholen und zu sagen, du bist jetzt ein Teil von mir. Du bist jetzt ein Teil meines Lebens. Und wisst ihr, was mich am meisten getroffen hat? Sie hat recht. Sie hat sowas von recht. Denn es ist wirklich einfacher, mal 1.000 Euro, vielleicht nicht für jeden, aber es von der Gestik her, es ist einfacher, Geld jemandem zu geben und zu sagen, hier hast du Geld, du kannst was damit machen, als wie Dinge in deinem Leben zu verändern und jemanden direkt in dein Leben mit hineinzunehmen. Und ich sag's euch, ich war nicht bereit, jemand in mein persönliches Umfeld hineinzunehmen, mein persönliches Umfeld zu öffnen. Ich war nicht bereit. Und ich habe mich gefragt, warum. Und es war ein Punkt, wo wir uns gezofft haben, weil ich gesagt habe, ich bin nicht bereit. Ich kann das nicht. Und ich habe Gott gefragt, warum? Warum bin ich nicht in der Lage, hier sofort Ja zu sagen? Warum bin ich nicht in der Lage? Und es ist keine fremde Person. Es ist unmittelbar Familie. Es kommt noch hinzu. Aber ich war nicht bereit. In mir drin hat sich alles gewehrt, alles gesträubt. Ich war nicht bereit zu sagen Ja. Meine Frau hat es nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Warum? Und ich habe Gott gefragt, warum? Warum ist es für mich so schwer? Und ich hatte eine riesen Angst. Ich sag's euch ehrlich. Ich hatte Schiss. Warum? Weil ich auch ein Mensch bin, der seine Vergangenheit aufräumen muss, der immer noch an sich arbeitet und der befürchtet, dass Dinge angetriggert werden, die hochkommen in so einer Situation, die ich selber durchlebt habe. Und davor hatte ich die meiste Angst. Alles hat sich in mir gesträubt. Und ich weiß, dass ich durch viele noch lange nicht durch bin, durch viele Dinge. Und Gott hat mir einfach auch gezeigt, was mich in dem Moment triggert. Er hat mir gezeigt, warum ich es nicht kann. Weil einfach Dinge in meinem Leben noch drin sind, von denen ich vielleicht auch nichts weiß. Aber mein Inneres gesagt hat, nee, das geht nicht, ich kann es nicht. Es können Situationen aufkommen in meinem Leben, wo ich mich selber befand, die irgendwas in mir auslösen in dem Moment. Und dann wurde ich noch an einen Text erinnert aus Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Den habe ich nicht als Folie dabei, der Text wäre jetzt zu lange. Wo Jesus am Ende der Zeit die Menschen beurteilt. Wo er sagt, das hast du für meinen Nächsten getan. Ich hatte Hunger, du hast mir Essen zu geben. Ich hatte Durst, du hast mir zu trinken gegeben. Ich hatte keinen Ort zum Schlafen, du hast mir eine Wohnung gegeben. Das war der Punkt, wo die Menschen fragen, wann habe ich das gemacht? Wann habe ich jemand Essen zu geben, gegeben? Wann habe ich dir zu trinken gegeben? Wann habe ich dir Wohnung gegeben? Wer von euch weiß, was da kommt? Was Jesus sagt? Es war, als du deinem Nächsten das gegeben hast. Und es hat mich getroffen wie ein Schlag. Und ich habe mich geschämt, dass ich nicht bereit war zu sagen, ja. Und ich habe gemerkt, wie es anfängt in mir zu wirken. Und Gott sagt, das, was du deinem Nächsten tust, und du fragst dich, wer dein Nächster ist, deine Familie ist doch dein Nächster. Und wenn du dort anfängst, dann ist es genau das, was Jesus vorlebt, wenn er für andere da ist. Wisst ihr, für mich ist es ganz schwer, aus meiner Komfortzone herauszukommen. So, aufs Wasser zu steigen. Es kostet mich Unmengen an Überwindung. Unmengen. Es ist schon besser geworden als früher. Aber es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, Gott meinen Haufen sortieren zu lassen und das Bild als Ganzes zu sehen. Dinge in meinem Leben verändern zu lassen. Echt zu sein. Genau in diesem Moment ist es dran, echt zu sein. Und dann frage ich mich, bin ich echt? Bin ich echt? Und wisst ihr, man kann sich für eine gewisse Zeit verstellen, wenn man mit Menschen unterwegs ist. Man kann sich über 1-2 Wochen, wenn man zusammen unterwegs ist, kann man sich anpassen. Und keiner wird es so richtig merken, wie es in dir drin ist. Aber wenn es über längere Zeit geht, dann wird irgendwann dein normales Persönliches auch rauskommen. Und genau das ist das, wo Gott anfangen will zu arbeiten. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und Gott ist ein Gott, der dich sieht. Amen. Gott sieht jeden Einzelnen von uns und erkennt jedes Bedürfnis von uns. Und genau deshalb hat Gott Jesus in die Welt gesandt. Für jeden Einzelnen von uns. Gott sieht jeden Einzelnen von uns als seinen Nächsten an. Und er hat Jesus auf die Welt geschickt für jeden von uns. Jesus ging ans Kreuz für dich und für mich. Jesus geht mit uns die Wege, die wir meinen, nicht gehen zu müssen. Und ich erlebe das oft bei mir. Man versucht so, sich irgendwo durchzuschlängeln, zu schauen, wo kann ich hingehen, wo es jetzt nicht gerade so unangenehm ist, da gehe ich lang. Ach, da ist es jetzt besser, laufe ich da entlang. Aber Gott möchte mit uns jeden einzelnen Punkt durchgehen. Und für mich ist es einfach die Situation, die wir gerade erleben, wo Gott mich durch Dinge auch hindurchführt. Wo wir einer Person helfen können, die in Not ist. Und ich möchte auch gar nicht näher darauf eingehen, um was es da alles geht, weil es einfach ein Thema ist, das Gott uns gerade als Familie auch bewegt. Aber Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und Gott ist ein Gott, der jeden Einzelnen sieht. Und dafür bin ich dankbar, dass Gott jeden sieht, so wie er ist. Und Gott ist ein Gott, der anfängt, in den Herzen der Menschen zu arbeiten, wenn wir bereit sind, Veränderung zuzulassen. Wenn wir bereit sind, Veränderung in unserem Herzen zuzulassen, ist Gott ein Gott, der verändert, ist Gott ein Gott, der heilt und ist Gott ein Gott, der Chaos in Ordnung herstellt. Nicht ohne Grund, wenn wir in der Bibel lesen, am Anfang war Chaos und Gott sprach ein Wort und das Chaos wich und Gott hat angefangen aufzuräumen im Chaos. Und genau in diesem Bewusstsein möchten wir heute auch das Abendmahl feiern. Dass Gott ein Gott ist, der Chaos verändert. Dass Gott ein Gott ist, der Chaos, Ordnung wiederherstellt. Der Dinge verändert in unserem Leben. Und Jesus auf diese Welt kam, für jeden Einzelnen von uns. Und ich werde den Stream jetzt verabschieden an dieser Stelle. Wir wollen gemeinsam dann das Abendmahl feiern. Ich bedanke mich für jeden, der heute online dazugeschaut hat oder zuhört, später im Nachgang. Ich wünsche euch Gottes Segen, seid reich gesegnet. Und wir werden jetzt hier an dieser Stelle gemeinsam ins Abendmahl.